die halten dann alle anderen und halten heißt ja auch aushalten, aber jetzt nicht mit Schmerz, sondern aushalten und erkennen, das ist deine Stärke und da kann ich dich einsetzen und ich verstehe ja auch völlig, was in dir abläuft. Das heißt, ich bin sprachlich anschlussfähig. Das passt ja nicht mehr. Also ich schaue mir das System an. Lasst uns doch Strukturen finden, die die menschlichen Bedürfnisse erfüllen und die lebensdienlich für die Menschen sind. Nicht, dass der Mensch sich an die Struktur anpassen muss. Das wäre das aufdeckende Element der Wutkraft in der systemisch autonomen Haltung.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ich würde gerne noch mal einmal in den Arbeitskontext schwenken. Also wenn ich dir jetzt so zugehört habe, die letzten Minuten, wir haben ja ganz viele Ebenen gerade besprochen. Also einmal die Ebene in uns selbst. Ne, was haben wir an Körper? Veränderungen, wie zum Beispiel den Herzschlag hattest du genannt, ne? Wie interpretieren wir den? Was sind da vielleicht alte Interpretationen? Was nennst du dann Emotionen in deiner Definition? Und was ich jetzt gerade heute benennen kann davon, also meine aktuelle Interpretation wäre dann dein Gefühl,
Ja.
sozusagen, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn
Und
ich.
alle Gefühle, positive wie also
Genau.
angenehme, unangenehme, ja, das
Genau,
ist, dass
das
ich
ist der
sie
ganze
benennen kann.
Blumenstrauß, ne?
Ja.
Alles, was da ist, genau. Und dann, wenn ich von da aus jetzt in die Kulturdimension gucke, da hat es dann gesagt, na, jedes Ich wird ins Wir geboren. Na, das heißt, das Wir bestimmt auch immer so ein Stück weit das Ich, wie weit das Ich sich entwickeln darf und nicht. Und an dem Punkt sind wir, wenn wir jetzt in ein Unternehmen gucken, in der Gestaltungsfreiheit der Führungskräfte, oder? Dass wir sagen können, okay, die Führungskräfte können doch diese Kulturdimension, also was ist denn bei uns erlaubt? Welche Schüsselgröße wollen wir denn hier in unserer Unternehmung? Das können doch Führungskräfte dann gestalten und können sagen, okay, bei
Ja.
uns diese Kultur. Und wenn ich dann zurück aufs Individuum gucke, also in ein Team, was vielleicht ganz unterschiedliche Schüsseln inne hat, ne, wo vielleicht der Choleriker zusammen mit einem Menschen, der sehr über seine Gefühle oder ihre Gefühle sprechen kann und auch möchte, zusammenarbeitet, muss ich ja irgendwie dieses Team an Individuen, die sehr unterschiedlich sein können, in diesen selbstgewählten kulturellen Schlüsselkontext irgendwie zusammenbringen in einer Art und Weise, dass sich das Team bestmöglich entwickeln kann in dieser Schüssel, die ich mir selber als Führungskraft gewählt habe und vorgebe.
Absolut. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Führungskraft im Idealfall eine Haltungsschüssel weiter ist als die Menschen, die er führt. Weil du die halten musst, die anderen. Und wenn wir in der gleichen Schüssel sind, ist es so eine Geschichte mit dem Halten. Dann ist es vielleicht schön, weil wir uns verstehen, aber als Führungskraft muss ich ja die Vielfalt halten können. Und das ist, deswegen ist das so wichtig, dass Führungskräfte hoffentlich wirklich also eine Haltungserweiterung haben. Deswegen wird man ja eigentlich auch Führungskraft, nur ist das nichts, was wir heute in Unternehmen wirklich auf dem Schirm haben. Da geht es ja oft um Fachkompetenzen, weil wir da noch sehr blau, rationalistisch, funktional denken. Wie werden denn Führungskräfte ausgewählt? Und weniger, ja, welche emotionale oder gefühlsmäßige Kompetenzen haben die denn auch? Haltungskompetenzen. Und das wäre jetzt das Ideale. Und das schöne Beispiel ist ja eigentlich auch die Agilität. Sie ist ja eigentlich ein kulturelles Produkt aus dem relativierend individualistischen. Und, aber jetzt kommt's, gemacht für, vom Ursprung her, für Nerds. Gemeinschaft bestimmt konformistisch, lass mich doch einfach meine Code schreiben. Und die soll mir auch nicht stören. Und da wurde die Agilität sozusagen erfunden, dass die Führungskräfte alle früheren Schüsseln halten können, je nach Funktion, je nachdem, was die machen. Aber die sind ganz, ganz wichtig, dass die dann ihre Gefühle, ihre Stand-up-Meetings und diese ganzen Geschichten haben und ihre Befindlichkeiten ausdrücken, um die Vielfalt managen zu können. Weil es halt geht ja, mein Agilität, Agile heißt ja eigentlich anpassungsfähig und nicht, wie wir es oft interpretieren, aus einer blauen, rational-funktionalen Haltung heraus. Jetzt wird es einmal ein bisschen schneller. Das ist ja eigentlich das Missverständnis. Aber ich brauche unbedingt auch die rational-funktionale Akkuratheit, Pünktlichkeit, 15 Minuten und dann ist es vorbei. Struktur, das ist ja alles in der Agilität drinnen. Du hast alle Haltungen in der Agilität, aber die Führungskräfte, um Gottes Willen, hoffentlich haben die relativierend individualistische Kompetenz der Haltung, das alles halten und managen zu können. Das ist ja Vielfalt an sich schon.
Jetzt hatte ich eben von dir verstanden, dass du gesagt hast, die kleinere kann die größere nicht sehen.
Ja.
Ne? Wenn ich jetzt als Führungskraft die größte Schüssel sein sollte und ich habe ein Team aus diversen Schüsselgrößen, ich bleibe gerade mal bewusst in diesem Bild, ne? Ich finde das gerade so schön, das passt irgendwie so gut. Also ich habe
Ich finde das auch sehr eindrücklich, ja.
verschiedene Schüsselgrößen habe ich in meinem Team. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die kleinsten Schüsseln die größeren nicht sehen und unter Umständen dadurch Konflikte entstehen können. Angenommen, du wärst jetzt die Führungskraft, also die größte Schüssel in diesem Team. Wie würdest denn du damit umgehen mit diesen Konflikten und wie würdest du die integrieren? Weil am Ende ist das Team ja nur so erfolgreich, wie es als Team zusammenarbeitet und nicht in der Summe der Individuen. Ne? Also es ist ja mehr.
Absolut ja. Also eine Maßnahme unter vielen wäre, dass ich die Leute, die meine Mitarbeitenden entsprechend ihrer Haltungskompetenzen auch die Jobs verteile. Und die sind hervorragend in ihren Haltungs- und Kompetenzen Jobausführungen. Das geht vielleicht, also das ist einmal das Erste, dass die wirklich immer, das ist ja generell so eine Geschichte, ist der Mitarbeiter oder die Mitarbeitende schlecht oder sitzen die auf den falschen Stellen? Also da geht es ja schon mal los. Mache ich das, was ich wirklich kann? Und jede Haltung hat ja ihre unglaublichen Stärken. Und man sagt ja auch, dann ist es die integrierte Haltung. Es gibt ja auch die nicht integrierte Haltung, haben wir alle in uns. Dass wir dann die Schattenseite von der Haltung leben. Also ich versuche als Führungskraft möglichst zu erkennen, wo die Kompetenzen meiner Leute sind und auch in welche Haltungskompetenzen die sind, um sie in ihre Stärken zu bringen und sie das leben zu lassen. Es ist allerdings so, das weiß man ja so, diese Safe Space Team Ansätze. Die befrieden ja eigentlich alle Haltungen. Das kennen wir ja bei der Teamentwicklung. Wir brauchen als allererstes gute Regeln. Und wenn wir die etabliert haben und alle zustimmen können, dann kommen wir in die nächste Phase. Das war jetzt das gemeinschaftsbestimmt konformistische. Dann brauchen wir gute Prozesse, rational, funktional. Die müssen für alle klar sein. Sind die Ziele klar? Sind die Prozesse klar? Wenn das klar ist, kommen wir in die eigenbestimmt souveräne Phase. Ist das, was ich tue, macht es irgendwie für mich überhaupt Sinn? Ist das etwas, was ich gern tue? Das ist dann das Eigenbestimmte. Ich will mich ja auch weiterentwickeln. So, und das heißt mit anderen Worten, ich als Führungskraft kann idealerweise meine Leute so einsetzen, dass sie die Stärken ihrer Haltung leben können in der Arbeit, plus dass ich aber, dass alle Haltungen befriede im Laufe der Teamentwicklung, damit auch das ganz smooth läuft. Und da müssen sich dann alle dran halten. Und das wäre so ein bisschen die Mischung. Interessant ist doch auch diese Studie von Amy Edmondson, dieses Project Aristotle, wo die ja gemerkt haben, nicht die AAA-Leute sind die Superteams, also die mit der superbesten 1 plus Sternnote, sondern die eigentlich diesen Safe Space haben. Und das ist ja das Wichtige, dieses Vertrauen zu haben, nicht beschämt zu werden, Fragen stellen zu dürfen, nicht als, das ist eine blöde Frage, hingestellt zu werden, diese psychologische Sicherheit zu haben. Man hat ja festgestellt, das funktioniert am besten, wenn alle Felder aller Haltungen erfüllt sind und immer wieder besprochen werden. Das ist ein transparenter, klarer Prozess. Und so kann man Teams auch haltungsspezifisch wunderbar lenken und leiten und mitsprechen lassen. Und manche sagen, da will ich mitreden und manche sagen, da will ich nicht mitreden. Das heißt, ich habe meine Rollen entsprechend verteilt und das ist für alle klar.
Ja, ich habe gerade mitgeschrieben, tatsächlich mitgeschrieben. Was mich noch interessiert hat, ist, jetzt ist ja eine Führungskraft auch in einer Schüssellogik unterwegs. Also die ist ja auch eingebettet. Es gibt ja nicht nur eine Führungskraft in Unternehmen in der Regel, sondern es gibt ja sehr viele Schüsseln, wollte ich gerade sagen, sehr viele Führungskräfte, die eben in sich ja auch wieder quasi Subsysteme bilden. Und die ja gleichzeitig mit der gleichen Vielfalt genauso umgehen muss und vielleicht ja auch die größere Schüssel gar nicht wahrnimmt, als Beispiel.
Ja, also es ist ja so, wie soll ich das sagen? Es stimmt nicht, dass wir alle in der am weitest in der größten Schüssel sein müssen, wie relativierend, individualistisch oder systemisch autonom. Das ist ein Trugbild. Wir werden immer Diversity haben und es ist auch nicht mal notwendig, sondern an den richtigen Stellen Führungskräfte zu haben, die die erweiterte Haltung hat. Das ist eigentlich nur essentiell, weil wir werden viele, und es kommt auch auf die Unternehmenskultur und auf die Aufgabe drauf an. Ich brauche für viele Aufgaben überhaupt keine erweiterte Haltung und bin super gut, dann bin ich irgendein Spezialist in irgendetwas. Es gibt genügend Führungskräfte, wenn die Führungskultur zum Beispiel sowieso rationalistisch funktional ist, dann ist es eher schwierig und ich kann mich noch gut erinnern, weil wir entwickeln uns ja die letzten 30 Jahre natürlich auch ganz stark in Deutschland, wenn ich Kunden hatte, wie die den Übergang von rationalistisch funktional in eigenbestimmt souverän gemacht haben. Dann waren, hat man plötzlich Manager und Führungskräfte aus anderen Unternehmen reingeholt, die haben mal kurz den Laden aufgemischt. Und das war auch ein Aufmischen, weil die haben ja gar nicht gepasst. Die waren dann plötzlich total eigenbestimmt souverän und haben dann Führungsstile gehabt, wo die armen, rationalistisch funktionalen Mitarbeitenden erstmal völlig überfordert waren. So, das kann man natürlich auch kulturell, könnte man das ein bisschen weicher machen. Man hatte das Bewusstsein damals gar nicht dafür. Heutzutage kann man das ja ganz anders einphasen. Man kann ja ganz anders darüber sprechen. Das ist ja das Schöne an diesem Metamodell, dass man das ja auch erklären kann. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Ich weiß nicht mehr, was du mich gefragt hast.
Wenn ich jetzt als Führungskraft, da bin ich eingebettet in ein Subsystem und dieses Subsystem, da kann es ja durchaus auch kommen, dass dieses Subsystem meine Schüsselgröße quasi unterschreitet, beziehungsweise dass ich eben quasi meine Haltung nicht ausleben kann.
Wunderbar.
Und da habe ich mich gefragt, wie kann eine Führungskraft, die das durchaus wahrnimmt, wie kann die damit umgehen im Sinne dessen, dass das Team, was sie begleitet, ein erfolgreiches sein kann, sie selbst natürlich auch, in dem Sinne, dass jeder die Haltung leben darf, die er leben möchte.
Ja, so rum ist es kein Problem. Weil wir haben ja vorhin gesagt, the lower cannot see the higher. Das ist wirklich etwas Schwieriges. Und andersrum, deswegen sprechen wir ja auch immer von Umhüllen. Es ist ja nicht, ich gehe von einer Haltung zur nächsten, sondern ich habe ja alle Haltungen in mir. Und wenn meine Haltung, eine Haltung größer ist wie deine, also zum Beispiel, ich bin relativierend individualistisch, was ja hoffentlich gerade in der Agilität dann die Scrum Masters und so weiter sind. Die halten dann alle anderen und halten heißt ja auch aushalten, aber jetzt nicht mit Schmerz, sondern aushalten und erkennen, Das ist deine Stärke und da kann ich dich einsetzen. Und ich verstehe ja auch völlig, was in dir abläuft. Das heißt, ich bin sprachlich anschlussfähig, weil ich ja daherkomme. Das ist oft das Problem bei den erweiterten Haltungen, dass die manchmal vergessen, wo man herkommt und dann eine Sprache benutzen, die die anderen nicht mehr verstehen. Da ist tatsächlich oft ein Problem. Wenn ich aber sehr integriert diese Haltung habe, wenn ich wirklich, wirklich meine Kompetenzschüssel meiner relativierend individualistischen Haltung wirklich ausfülle, wenn es nicht nur Gedanken sind, weil das ist ja oft so eine tricky Angelegenheit. Ich habe zwar das Vokabular, aber ich habe die Haltung nicht, das heißt, ich kann sie noch gar nicht angefühlt leben, dann bin ich sprachlich nicht anschlussfähig. Und dann habe ich diesen Clash. Dann versteht mich kein Mensch und die schauen mich an wie so ein, ja, wie sagt man, wie so ein,
Wie eine Kuh, wenn es donnert.
jetzt blitzt, wie so ein Mondkalb, das habe ich gesucht. Dann schauen die mich an wie so ein Mondkalb und verstehen mich nicht. Das ist eine der größten Schwierigkeiten, dass wirklich die Haltung ja erfüllt sein muss, dass sie gelebt werden kann. Wir haben ja viele Menschen auf diesem Weg in der Haltungserweiterung, die das Vokabular dieser Haltung benutzen und die es kognitiv leben, wie zum Beispiel, wir haben ganz viele Führungskräfte, die Agilität aus der blauen Haltung heraus verstehen. Die haben das Vokabular gelernt, aber die Haltung ist blau. Die Haltung ist rational-funktional. Und dann funktioniert das überhaupt nicht, weil sie das gar nicht mit Leben anfühlen können. Dann gibt es Führungskräfte, die sind sehr stark schon von der relativierend individualistischen Haltung geprägt, aber sie haben noch Schwierigkeiten, die Sprache auch anschlussfähig für die anderen zu gestalten. Das ist eben alle Selbstentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, mit dieser Vielfalt wirklich umgehen zu können. Und das ist ein richtiger kultureller Lern- und Selbstentwicklungsprozess, der viel, viel Austausch bedeutet. Und das schaffe ich auch nur mit Wachstumsgefährten. Das schaffe ich nie alleine. Das ist etwas, was wir uns, ich muss mich spiegeln können. Ich brauche Feedback von dir. Ich brauche Feedback von dir. Ich brauche vielleicht viel Forward von dir. Das sind ja alles so Begriffe, die ja jetzt auf einmal eine Rolle spielen. Ich kann mich nur im Spiegel mit anderen weiterentwickeln und nicht mich auf die Matte setzen und umsagen, da werde ich nicht anschlussfähig. Und wenn Haltungsschüsseln kleiner sind und sie man sagt oft, man kommt so an den Rand des Gewahrseins. Wenn du auf einmal merkst, dass alles, was du bis jetzt gedacht und gefühlt hast, an den Schüsselrand kommt, dann hast du auf einmal so, und du bist auch nicht, du fängst so, teilweise fängt man an, zynisch zu werden. Daran merkt man es oft, weil Gefühl und Verstand nicht mehr übereinstimmen. Dann ist es eigentlich, so weit, dass man sagt, dann nimmt man Angebote aus der erweiterten Haltung an, die ich aber dann von einer Führungskraft hoffentlich bekomme, die halt auch in der Schüssel zu Hause ist, die eine Schüssel weiter ist, eine Haltungsschüssel weiter ist. Also es funktioniert schon von unten nach oben, ist aber, wie gesagt, so, es kann nur von innen rauskommen. Ich kann nicht als Führungskraft sagen, Tim und Suse, jetzt entwickelt euch mal. Das muss ein Urge von innen sein. Das musst du spüren, das musst du fühlen. Du musst schon an den Rand deiner Haltungsschüssel gekommen sein. Ansonsten ist kein Bedarf, dich zu entwickeln. Und dann hast du auch keine intrinsische Motivation. Ja, warum denn? Die Welt ist doch in Ordnung. Ich finde es toll, wie ich bin und mein Umfeld und was ich tue. Da will ich ja gar nicht. Und man kann Menschen nicht zur Selbstentwicklung zwingen. Es gibt ja oft Führungskräfte, die holen uns, dann sagen sie, sagen Sie denen mal, wie sie sein sollen. Sage ich immer, geht nicht. Wir arbeiten nur mit Menschen, die wollen. Wir können sie einladen. Und nur die, die sagen, hey, das interessiert mich. Und dann gehen manche auch wieder weg und sagen, nee, das ist nichts für mich. Wir arbeiten nur mit denen, die wirklich sagen, oh, Das hat was in mir jetzt ausgelöst. Da spüre ich irgendwas. Ich kann es noch nicht benennen, aber da zieht mich was. Da, jetzt komme ich in die Selbstentwicklung. Und nur mit solchen Menschen kann man in Unternehmen arbeiten. Und das ist auch wichtig bei der Führung. Deswegen ist ja für eine Führungskraft so wichtig zu schauen, wow, welche Menschen kann ich denn wirklich fördern und fordern? Aber welche Menschen, welche Mitarbeitende, die kann ich hoffentlich auch lassen, wie sie sind. Geht auch nicht immer. Deswegen trennt man sich auch manchmal von Menschen.
Wenn wir jetzt nochmal auf Gefühle im Speziellen gucken, jetzt habt ihr ja ein ganz, ganz großartiges Buch geschrieben. Da habt ihr ja ganz, ganz viele Gefühle euch rausgepickt und habt diese Evolution dieser Gefühle auch nochmal dargestellt oder abgebildet. Würdest du uns einmal so entführen da in diese Logik?
Ja, also, ja, wir haben 22 Gefühle beschrieben, die wir anhand des Haltungsmodells durchdekliniert haben, um zu zeigen, dass Gefühle Konstrukte sind, dass wir sie lernen, dass Gefühle nichts Biologisches sind. Also Beispiel wäre, das Gefühl Wut kennt jeder Mensch. Und jeder Mensch, reagiert auf ganz bestimmte Stimuli. Und dann kommt es jetzt aber darauf an, wie bin ich aufgewachsen, individualpsychologisch, in welcher Kultur bin ich aufgewachsen, was durfte sein oder nicht, und wie ich selbst mit Wut umgehe. Zum Beispiel in der selbstorientiert impulsiven Haltung, da bin ich total getrieben von meiner Wut. Und da ist es so, dass ich einen Wutausbruch habe. Ich kann den auch nicht kontrollieren. Und da passieren mir dann so Dinge, dass ich auch so harte Worte sage wie, Mensch, du Arsch. Das ist so auch eine sehr grobe Sprache, die da erscheint. Und ich bin total getrieben. Und es ist sehr, da ist Wut aber auch destruktiv und gefährlich. Und deswegen habe ich selbst vor mir Angst, wenn ich wütend bin, und andere haben vor mir Angst. Wenn ich in der anderen Haltung, wie erlebe ich da Wut? Da ist Wut sehr oft so gepresst, weil unterdrückt. Weil ich will ja dazugehören. Und der Preis ist, dass die Wut unterdrückt wird. Weil das Schlimmste, was mir passieren kann, zum Beispiel in der gemeinschaftsbestimmt orientierten Haltung, ist, dass irgendjemand, ich habe irgendetwas falsch gemacht, und dann sagt jemand, wir schämen uns für dich. Das ist ja Höchststrafe in der gemeinschaftsbestimmten orientierten Haltung.
Ich muss
Also,
gerade mal kurz einhaken, ne? Da gibt es ja das schöne Wort der Depression.
ja, absolut, genau. Und deswegen unterdrücke ich meine Wut, mein Gefühl. Aber es ist ja so spannend, man sieht ja auch dann Menschen oft, wenn sie so dastehen, der Blick oft gesenkt und man beißt im wahrsten Sinn des Wortes die Zähne aufeinander. Und wenn ich die permanent schlucke, hast du ganz richtig gesagt, dann kommt es zu Depression, weil es wird zusammengedrückt. Also die Wut wird gepresst. Wenn ich in die funktionale, in die rationalistisch-funktionale Haltung komme, da wird jetzt die Wut gezielter. Also, ich bin ja schon, mein Verstand kann sich schon dazwischen schalten. Ich sehe, was los ist und okay, da ist irgendwas falsch gelaufen. Das ist ja völlig unlogisch und total inakzeptabel, würde ich dann sagen. Bin ich richtig wütend, aber schon rational und gezielt. Nicht einfach nur explodierend, sondern über was bin ich denn jetzt wütend? So, und das ist jetzt schon etwas, wo wir sagen, da ist meine Wut gezielt. Und da macht die sachlich oft ja auch Sinn. Die explodiert nicht mehr. Wenn ich in die eigenbestimmt souveräne Haltung komme, da wird meine Wut gelenkt. Ich kann sie jetzt lenken. Also, ich bin vielleicht wütend. Das ist ganz typisch für eigenbestimmt souverän. In dem Korsett, in diesem rationalistisch-funktionalen von Regeln und Prozessen, da fühle ich mich total eingeengt. I wanna do it my way. Und wenn das so nicht geht, dann mache ich es eben anders. Ich habe so diese Flexibilität, ich suche mir ein Workaround. Das heißt, meine Wut, jetzt wird es langsam zur Wutkraft. Und ich suche mir meinen eigenen Weg. Und in der relativierend individualistischen Haltung, ha, da kann ich jetzt schon zwischen mich und die Wutkraft mehr setzen. Ich fühle sie und weil ich sie benennen kann, kann ich jetzt über die tieferen Gründe dahinter sprechen. Ich kann sie nicht nur artikulieren, ich kann auch meine Bedürfnisse äußern. Ich kann deine Bedürfnisse mit einer empathischen Vermutung erfragen. Und es ist trotzdem eine unheimlich tolle Kraft, weil Wut, das ist ja eine wichtige Emotion. Alle Emotionen sind wichtig. Da ist das Wort Motion drinnen. Also Bewegung. Emotionen bewegen uns ja. Ohne Emotionen würden wir ja nichts tun. Ist ja auch so ein schönes Beispiel. Wir wissen seit 50 Jahren, also und schon viel länger, aber spätestens seit dem Club of Rome, das mit den Ressourcen, das ist irgendwie, irgendwann mal ein Problem. Endloses Wachstum auf einem endlichen Biotop Erde, das ist nicht logisch. Das kann nicht funktionieren. Der Kopf weiß das schon lange. Die ganze Welt weiß das. But wir tun nichts. Warum? Es ist uns noch nicht in die Emotionen gekommen, beziehungsweise ins Gefühl. Wir fühlen es noch nicht, beziehungsweise zu wenige. Erst dann tun wir das. Erst dann gehen wir auf die Straße. Erst dann. Das ist ja die Kraft von Emotionen. Aber ich kann jetzt drüber reden. Jetzt kann ich sogar noch die Bedürfnisse dahinter, der gute Grund dahinter benennen. Und wenn ich dann in der systemisch autonomen Haltung bin, sehe ich ja auch immer den Kontext und das System. Jetzt decke ich auf mit dieser Wutkraft. Das heißt, ich schaue immer aus einer sehr erweiterten Perspektive auf das Gesamtsystem. Und dann sage ich auch zum Beispiel, wisst ihr was, Leute? Eigentlich versuchen wir Menschen, uns permanent in Systeme hineinzupressen, in Strukturen, die haben wir irgendwann mal geschaffen, sind alle aus dem letzten Jahrhundert, vor 200 Jahren, wie wir unsere Unternehmensstrukturen haben, das ist eigentlich Feudalstruktur, die Militärstruktur, da haben wir sie gelernt. Jetzt sollen wir unsere Haltung erweitern, aber that doesn't fit anymore. Das passt ja nicht mehr. Also ich schaue mir das System an. Lasst uns doch Strukturen finden, die die menschlichen Bedürfnisse erfüllen und die lebensdienlich für die Menschen sind. Nicht, dass der Mensch sich an die Struktur anpassen muss. Das wäre das aufdeckende Element der Wutkraft in der systemisch autonomen Haltung. So, und jetzt haben wir dieselbe Emotion Wut durch die Haltungen in ein Gefühl und in eine Wutkraft verwandelt, die dann sogar noch systemisch arbeiten und strukturell arbeiten kann.
Ich finde das total spannend. Also schießt, nicht schießt es weg. Das ist, es ist im positiven Sinne, dieses wirklich sehr, sehr eindrückliche Beispiel an einer Wut, wie sich das vom Ich und dieser Evolution auf ein Wir überträgt und in Interaktion geht und sich gegenseitig bedingt und dass das rauskommt, was bei rauskommt. Eigentlich würde ich dir jetzt unterstellen, das ist teilweise eine Frage, die ich jetzt stelle. Eigentlich würde ich dir unterstellen, dass du sicherlich die nächste Entwicklungsstufe oder die nächste Gesellschaftsform, die nächste Wirtschaftsform eigentlich schon vorhersehen könntest, oder?
Ja, und ich glaube, das tun schon ganz viele Menschen. Und ich bin jetzt ein bisschen älter wie ihr. Seit 30 Jahren gibt es ja unheimlich viel Konzepte und Gedanken und Gefühle dazu. Zu völlig neuen Konzepten wie, Reinventing Organizations, wie Frederic Laloux es ja auch schon so schön beschrieben hat, wo er sagt, lass uns unsere Organisationen umgestalten. Oder so Geschichten wie Kreislaufwirtschaft oder das, Gemeinwohlökonomie. Es gibt ja unzählige Ansätze bereits, die da sind, die die erweiterten Haltungen, wo die Schüsseln größer sind. Und das heißt nicht, dass wir Prozesse haben. Und das heißt nicht, dass wir Regeln haben, sondern wir lassen uns jetzt mehr Werte und sinnbedingt leiten in Unternehmen. Und das überträgt sich natürlich auch auf die Mitarbeitenden. Und die dürfen unterschiedlich sein, aber sie sind eingebettet in einen Sinn- und Wertekonstrukt, Da, deswegen sagen wir ja immer, Selbstentwicklung ist Organisationsentwicklung, ist am Schluss Weltentwicklung.
Agree. Ja,
Dann
völlig.
hatten wir auch ein spannendes Gespräch zu mit Elisabeth Sechser in einer unserer letzten Folgen, wo sie über die Caring Economy mit uns gesprochen hat. Das war auch ein sehr, sehr spannender Ansatz. So auch nochmal
Absolut.
empfehlenswert, da reinzuhören.
Absolut, ja.
Wobei ich sagen muss, da kann, das würde ich gerne nochmal einhaken. Ich habe BWL studiert und auch sehr viel VWL gemacht. Die VWL, wie auch die BWL, weiß, dass es gewisse Bereiche gibt, wo quasi auch Marktversagen dem Menschen nicht dienlich ist und man, dass man sie deshalb ausklammert. Das wurde nur quasi an verschiedenen Stellen, wie beispielsweise im Gesundheitssystem oder bei Kultur, übergangen oder über, man hat es dann doch mal probiert. Also ich glaube, dass die Gründungsväter des Ganzen durchaus auch lebensdienlich oder menschendienliche
Absolut.
Dinge vorhatten, die sich dann auf eine Art, was heißt verselbstständigt haben, aber wo man dann das quasi ausgeblendet hat.
Ja, das ist ja das Gedankengut der Aufklärung, der rationalen Aufklärung, für die wir ja dankbar sein können, zugleich. Und die haben es, das war oft moralphilosophisch völlig in Ordnung. Es ist aber aus einer bestimmten Haltung heraus entstanden, einer linearen Haltung des Rational-Funktionalen. Und das heißt, man hat ja ein philosophisches Axiom zugrunde gelegt, endloses Wachstum. Der Industriekapitalismus funktioniert nur mit endlosem Wachstum. Und das ist aber, muss man sich mal vorstellen, ja nur ein Gedanke. Wir behandeln das ja als Naturgesetz. Es hat weder Gott geschaffen noch die Natur geschaffen. Das ist ein reines menschliches Gedankenprodukt. Es ist ein Gedanke. Auf diesem Gedanken basiert linear. Deswegen müssen wir ja jedes Jahr wachsen. Aber dieses auf einem endlichen Biotop Erde, endloses Wachstum kann nicht gut gehen. Und das entspringt halt dieser Haltung, der rationalen Haltung, des rationalistisch-funktionalen Denkens. Und wir stoßen an die Grenze der Schüssel. Und das eigenbestimmt Souveräne denkt immer noch linear, ist zwar flexibler und hat schon erkannt, ja, das mit den Ressourcen, da muss man aufpassen. Ökonomie und Ökologie hat es dann geheißen, ja, die müssen schon im Gleichgewicht sein. Nee, ganz anders. Wir müssen raus aus dem linearen Denken in die grüne, in die relativierend individualistische Schüssel. Eigentlich noch weit, also da fühlen wir es wenigstens schon in uns und mit anderen. Oh mein Gott, das kann, das geht nicht gut. Jetzt kommen wir in Gemeinwohlökonomie und alle diese Ansätze und erst in systemisch autonom sagen wir, wir müssen vom Linearen zurück in den Kreislauf. Eigentlich no waste, weil wir uns umbringen mit dem Gedanken endloses Wachstum. Und wir müssen, ich glaube, es ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist ja nur ein Gedanke, auf dem baut aber unser gesamtes wirtschaftliche Wirtschaften auf. Und der war ja auch gut gemeint. Nur das nutzt mir nichts, weil gut gemeint ist nicht gut gemacht. Das heißt Haltungserweiterung auch in der Wirtschaft. Deswegen spricht man ja von wirtschaftlichen Paradigmen. Wir haben die Agrarkultur, dann, die ist ganz stark geprägt doch von das ganze gemeinschaftsbestimmt konformistische, die Industriekultur ganz stark
Journalistisch, ja.
rationalistisch funktional und eigenbestimmt souverän, fängt schon die Informationskultur an, diese ganze Globalisierung und I can do it und wir schaffen das auch noch. Tja, und dann geht es erst los mit relativierend individualistisch. Das ist so die Holistikkultur, die sich eben alles systemisch anschaut und sagt, zurück in den Kreislauf. Und deswegen no waste. Also es ist ja systemimmanent logisch, dass uns, wie wir wirtschaften, wie wir leben, wie unsere Kulturen sich entwickeln, entlang der individualpsychologischen Haltungen sich nur entwickeln kann, weil das Ich ist das Wir und ein Wir besteht aus Hunderten, Tausenden, Millionen von Ichs. Was da Henne oder Ei ist, keine Ahnung. Aber das eine bedingt ja das andere. Deswegen finden wir ja dieses Metamodell. Es ist ja nur ein Modell. Aber das findest du ja in der Geschichte, wie in Kulturen, wie in Familien, im Wir genauso wie im Ich.
Ich find diesen Gedanken, das ist schon ein schöner Abschlussgedanke, der zur Selbstreflexion auch einlädt, ne? Also, ich finde die Idee zu sagen, es sind ja alles nur Gedanken, auf denen wir unser komplettes System aufbauen, und lass uns doch gemeinsam diese Gedanken mal aus anderen Perspektiven betrachten und vielleicht auch neu denken, anders denken. Ich finde, das ist eine schöne Einladung zum Abschluss an alle HörerInnen, vielleicht einfach darüber nachzudenken.
Da bin ich dir so dankbar für diesen Abschluss, Tim, weil das ist ja genau die Erkenntnis auch der erweiterten Haltung, it's only in the heads. Es sind alles nur Gedanken. Und mir bewusst zu werden, was denke und fühle ich eigentlich. Und die Gedanken alleine, mit denen fängt es zwar an, wir durften sie in der ersten Aufklärung, aber wir haben gelernt, der Gedanke alleine, das tut noch nichts. Lasst uns in die zweite Aufklärung auch in Unternehmen erleben, fühlen, spüren, damit wir endlich in die Gänge kommen. Weil nur in der Kommunikation Ratio und Gefühl ist ja kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Ratio plus Gefühl bringt mich eigentlich erst ins Handeln.
Wunderbar. Suse hat am Ende unserer Folge immer noch so eine ganz wunderbare Abschlussfrage.
Ich wollte
Suse,
gerade
magst du
sagen,
ihn
ich
nochmal
lasse uns
stellen?
nicht auseinandergehen, ohne dass ich nicht die Frage stelle, Susanne, für was bist du heute dankbar? Ich bin dankbar, dieses Gespräch mit euch geführt zu haben, weil ich die Begeisterung in euch spüre. Und das gibt mir einen solchen Mut und eine solche Freude. Ich werde vieles nicht mehr erleben, aber ich tue alles für meine Kinder und Kindeskinder, dass diese Welt sich zum Guten entwendet.
Ich resoniere gerade, merkst du, ich fange gerade an zu weinen. Das wäre auch mein Wunsch, den ich über alles hätte. Und Tim, ich möchte aber dich auch fragen, für was bist du heute dankbar?
Ja, ich bin sehr dankbar, dich kennengelernt zu haben, Susanne. Und vor allen Dingen dankbar dafür, dass du dir Zeit genommen hast, zu uns in den Podcast zu kommen und deine Gedanken mit uns geteilt hast und mit unseren HörerInnen geteilt hast. Weil ich finde, es ist unglaublich wichtig, darüber zu sprechen, im Austausch zu bleiben, weil wir gemerkt haben in dieser Folge, wie komplex das ganze System ich, wir und alle ist, ne? Also wie schaffen wir es, uns als Individuen in das Konstrukt wir und in das Konstrukt alle zu integrieren, um am Ende ein möglichst gutes System für uns alle auf die Beine zu stellen. Und ich finde, das merkt man ja auch gerade im globalen Kontext, was wir alle so mitbekommen über die Medien, ne, wie schwierig es sein kann, da zu einem guten Miteinander zu finden. Dafür bin ich sehr dankbar. Suse, wofür bist du heute dankbar?
Also ich bin dankbar dafür, wie gesagt, ich bin ja so gerührt, ich weine gerade. Ich bin so dankbar dafür, Susanne, dass ihr diese wirklich sehr, sehr komplexe, ich will jetzt nicht Sachverhalt sagen, aber dieses Modell, dass das sehr, sehr eindrücklich ist und damit, ich finde, man kann damit super gut arbeiten, dass man eben demjenigen begegnet und sagt, ah ja, er hat jetzt gerade die Haltung und ich muss ihn vielleicht halten, weil vielleicht habe ich eine andere Haltung. Und ich finde euer Modell zum einen sehr integrativ für alle Menschen und sehr integrativ natürlich auch für eine gute Entwicklung und zielführend für eine gute Entwicklung. Und ich bin dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, dass ihr euch diesem Thema widmet. Und vor allem bin ich dankbar dafür, dass wir eine Perspektive haben oder ich für mich habe eine Perspektive für heute mitgenommen, die sowohl mir zeigt, wo kann ich vielleicht auch gut wirksam sein, wo wäre ein guter Ort, um wirksam sein zu können und vor allem auch das Wie. Vielen, vielen Dank dafür, Susanne.
Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mich eingeladen habt. Danke.
Beim nächsten Mal werden Suse und ich zum Jahresabschluss gemeinsam auf unser Agile Soul Podcast Jahr 2025 zurückschauen und unsere Highlights Revue passieren lassen. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.